Guter Gott, wir bitten dich jetzt, erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe, damit wir auf dein Wort hören und das, was du uns sagst, auch verstehen und umsetzen. Schenke uns die Gnade, Werkzeug deines Friedens und deiner Liebe zu werden. So segne jetzt uns und die ganze Schöpfung, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Robert, es ist wunderbar, hier draußen in der Natur, diese fantastischen Farben. Ich habe am letzten Sonntag in der Predigt den Priester gelauscht und der gab uns dann sozusagen oder die Frage auf den Weg, ob wir jetzt bereit sind zu sterben, also jetzt für den Tod, auf den Tod vorbereitet sind. Wie geht man mit sowas um?
Also die Wahrscheinlichkeit, dass man weiß, man hat nur noch eine halbe Stunde, die ist ja relativ selten. Und da ist sicherlich die Frage der Krankensalbung, der Beichte oder des sich wirklich Hingebens an Christus einen wichtigen Aspekt. Ich finde bei der Frage des Sterbens und des Todes oft eigentlich noch wichtiger auch die Frage des Lebens. Das heißt, wie gestalte ich mein Leben, dass ich auf den Tod vorbereitet bin, dass der kommen kann, ohne mich zu erschrecken. Kreatürlich gesehen haben wir Menschen alle Angst vor dem Sterben. Und das macht uns oft auch Panik. Aber diese Frage des Bereitens zum Leben hin ist sicherlich ein wichtiger Aspekt.
Pater Hubertus, das Leben ist eigentlich ein langer Weg zum Tod. Und das ist aber dann, weil so würde es ja Gott nicht geschaffen haben. Es ist also kein schwerer, trauriger Weg zum Tod, bedrohlich, vor dem man ängstlich zurückschrecken muss, sondern es ist ein ganz natürlicher Prozess. Man sollte freudig drauf zugehen. Ist das richtig so?
Also, das Leben ist nicht der Weg zum Tod, sondern das Leben ist eigentlich ein Weg hin zum wirklichen Leben, zur Fülle des Lebens. So ist der Tod nur ein Durchgang, wie wir durch eine Türe gehen und in einen anderen Raum treten. Oder ich finde auch sehr schön diese Erfahrung der Geburt. Der Geburtsvorgang im menschlichen Leben ist schwer, schmerzhaft, mühsam, aber er ist notwendig, damit das Kind zum Leben kommt. Und so ist der Tod nicht das Ziel, also das Grab ist nicht das Ziel unseres Lebens, sondern eigentlich der Durchgang hin zum ewigen Leben. Und da finde ich gerade jetzt hier in der Natur auch das so prachtvoll, diese Farbenfreude. Die Natur macht sich schön, bereitet sich schön für das Absterben. Und so könnten wir alle von der Natur lernen und sagen, so wie die Natur sich schön macht, Früchte bringt und dann ein herrliches Brautkleid gleichsam anzieht, sind wir Menschen eingeladen, unser Leben so zu gestalten, diesen Frühling gleichsam zu leben, aus allen Fugen zu spritzen, zu ernten und dann dieses Kleid der Freude, jetzt komme ich meinem Schöpfer ganz nahe.
Ja, schön, das verstehe ich. Das ist schön ausgedrückt. Ich habe uns wieder etwas mitgebracht.
Danke sehr.
Einen köstlichen Tee, wie immer. Ich habe Ihren Zucker auch nicht vergessen. Haben Sie Schokolade dabei?
Ja.
So, Zucker für Sie.
Danke sehr.
Zwei hatten Sie gesagt, ne?
Das Leben soll ja süß sein auch, wobei das Leben sehr differenziert ist. Und da habe ich jetzt Ihnen mitgebracht einen sehr schönen Text von der Mutter Teresa. Die Mutter Teresa hat in ihrem Haus Gift of Love, ein AIDS-Haus in New York, ein Wort geschrieben, das folgendermaßen heißt. Ich lese Ihnen einfach mal vor, solange Sie da rühren. Da heißt es, das Leben ist eine Gelegenheit, nutze sie. Das Leben ist Schönheit, bewundere sie. Das Leben ist Glückseligkeit, koste sie. Das Leben ist ein Traum, verwirkliche ihn. Das Leben ist eine Herausforderung, begegne ihr. Das Leben ist eine Pflicht, erfülle sie. Das Leben ist ein Spiel, spiele es. Das Leben ist kostbar, pass darauf auf. Das Leben ist Reichtum, bewahre ihn. Das Leben ist Liebe, genieße sie. Das Leben ist ein Geheimnis, erkenne es. Das Leben ist ein Versprechen, erfülle es. Das Leben ist Kummer, überwinde ihn. Das Leben ist ein Lied, singe es. Das Leben ist ein Kampf, nimm ihn an. Das Leben ist eine Tragödie, widerstehe ihr. Das Leben ist ein Abenteuer, wage es. Das Leben ist Leben, rette es. Das Leben ist Glück, mache es. Das Leben ist zu wertvoll, zerstöre es nicht. Diesen Text von der Mutter Teresa, wenn ich ihn jetzt so vorgelesen habe, beeindruckt mich immer, weil die Mutter Teresa ja in ihrer Schlichtheit und Einfachheit und Konkretheit am Leben, wenn sie da schreibt, das Leben ist Fülle, das Leben ist Freude, das Leben ist Herrlichkeit, eigentlich genau das benennt. Wir Menschen sollen uns in allen Phasen und Bereichen unseres Lebens eigentlich dem das nehmen, was da ist, um es dahin zu führen, dass es uns bereitet für das ewige Leben. Weil alles, was wir hier erleben, uns trainiert, sage ich mal, oder auch ein Vorgeschmack ist. Also wenn wir jetzt süßen Tee trinken, dann trinken wir im Himmel keinen süßen Tee. Aber die Süßigkeit soll uns gleichsam, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, so ein bisschen einen Vorgeschmack geben, dass Gott uns jetzt etwas Süßes auch gönnen mag. Für all die Zuschauer, die jetzt nichts Süßes mögen, bedeutet es nicht, dass sie jetzt im Himmel immer nur Süßigkeiten essen müssen, sondern eigentlich diese innere Freude zu haben, es ist gut, mit Gott zusammen zu sein. Und das beginnt jetzt schon. Also den Tod kann man, glaube ich, einüben, indem wir jetzt schon uns einüben zu lieben und uns einüben, mit der Liebe beschenken zu lassen.
Ja, aber das hört sich natürlich sehr einfach an, denn wenn man in die Praxis schaut, da geht es ja nicht nur Nicht-Christen oder Nicht-Katholiken so, also Ungläubigen, dass sie Angst vor dem Tod haben in der Regel, sondern das geht auch den Leuten irgendwie ans Herz. Auch die sind ängstlich, können ganz ungeschickt nur mit dem Tod umgehen, die tiefgläubig sind. Viele jedenfalls. Ich kenne auch viele. Wir haben auch immer wieder Leute, die uns schreiben in der Redaktion, um Beistand oder um Hilfe bitten. Und ich habe ihnen zum Beispiel eine solche Frage mitgebracht. Da ist ein Leser, der fragt, ich habe eine sterbende Verwandte, ich bin der nächste Angehörige. Ich habe selber furchtbare Angst vor dem Tod und fühle mich eigentlich nicht dazu in der Lage, diese Tante von mir in den Tod zu begleiten. Bin ich dazu verpflichtet? Muss er das? Und wenn, wie soll er damit umgehen?
Also, es ist natürlich die Frage, was macht ihm Angst vor dem Tod? Das heißt, wir müssen dem Zuschauer empfehlen, dass er diese Frage für sich beantwortet, damit er diese Angst los wird. Weil das ist ja seine Bereitung für seinen Tod, darf ihm ja keine Angst machen. Wobei nochmal gesagt, es ist völlig natürlich, weil wir als geschaffene Kreatur Angst vor dem Sterben haben, ist es normal. Aber die Art und Weise des Umganges ist eine andere. Und da haben wir Gott sei Dank bei uns ja sehr stark auch die Hospizbewegung und Menschen, die Sterbenden Beistand geben, indem sie zuhören, mit ihnen reden, Wege gehen, sie also nicht aussondern, wegdrängen, was ja gerne die Gesellschaft tut, sondern eigentlich auch in Hospizen Räume schaffen, wo der Mensch, der am Ende seines Lebens ist, da auch noch mal in einer guten Weise leben kann.
Aber wissen Sie, ich habe eine Freundin, die erzählte mir, die hat auf der Krebsstation gearbeitet, dass es recht häufig vorkommt, dass die Menschen während des Sterbens nicht wirklich alleine sind, weil es wird sich in der Regel jemand aus dem Krankenhaus um sie kümmern, aber dass die Angehörigen nicht erreichbar sind. Also die werden sich hinter Ausreden verstecken, wie ich habe keinen Babysitter, ich habe jetzt einen wichtigen Termin, ich bin weit weg, heute geht's gar nicht, reise weg. Also wirklich so lapidare Gründe, hinter denen sich viele verstecken, was ja auch irgendwie Angst ist.
Ja, es ist so, dass in Deutschland ungefähr Fernsehzuschauer 10.000 Tote im Jahr sehen. Es gibt so einen statistischen Wert. Aber sie oftmals noch nie einen wirklichen Toten gesehen haben. Und dieses natürliche mit dem Sterben umgehen, das heißt, es stirbt jemand zu Hause, wird zu Hause aufbewahrt, wir gehen öfters hin, verabschieden uns, beten bei dem Verstorbenen, bedanken uns, verzeihen, all diese Dinge, die sehr wichtig sind, die fallen völlig weg. Und für Menschen, für viele Menschen ist heute Angst, Krankenhaus fast bedrohlich. Also wie eine magische, ich muss dann auch sterben bald oder so.
Das heißt, man sollte den Menschen dazu raten, die Sterbenden ins Haus zu holen, ja, und sich von denen dort, also sie zu begleiten in den Tod, ist ihnen vielleicht zu erleichtern. Und auf der anderen Seite auch sich zu verabschieden. Und zwar in einem natürlichen, langsamen Prozess.
Also ich empfehle, es gibt in allen Kreisen bei uns mittlerweile in Europa Hospizbewegungen, Gruppen, die so etwas einem begleiten und helfen. Und ich empfehle allen, die Sterbenden nicht ins Krankenhaus nochmal zu bringen oder wenn jemand außerhalb gestorben ist, wo ich ihn, und das ist nach den europäischen Gesetzen auch möglich, dass wir die Verstorbenen zu Hause haben, manchmal 48 Stunden, in manchen Gegenden sogar länger. So, ich weiß es zum Beispiel von meinen Eltern, die beide zu Hause waren, als wir sie nach Hause gebracht haben, als sie starben. Und es war für mich sehr wohltuend, immer wieder mal hinzugehen, Danke zu sagen, zu weinen, Abschied zu nehmen. Es kamen andere, man hat miteinander gebetet, man hat auch miteinander gelacht. Man wusste und hat nicht in einer sehr unangenehmen Situation, wie häufig in Leichenhallen das ist, man ganz kurz mit anderen oder mit Fremden Abschied nehmen müssen. Sondern es war wirklich ein Prozess. Und wir erleben auch, dass bei den Sterbenden es ja so ist, dass nicht Punkt bei Herzschlag, Ende, Chip, die Seele weg ist, sondern dass das auch ein schleichender Prozess ist, sodass wir durch unser Gebet, unser Dasein ja auch dem Sterbenden helfen, in guter Weise zu gehen. Und
die eigentliche Ursache ist aber doch diese Angst vor dem Tod, die eigentliche Ursache dafür, dass die Menschen nicht wissen, was nach dem Tod kommt. Was weiß man denn darüber? Ich meine, ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt.
Also im Glaubensbekenntnis beten wir auf jeden Fall jeden Sonntag oder täglich, wenn wir den Rosenkranz auch beten, oder das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Also es ist uns zugesagt, von Jesus Christus auch, ich gehe euch voraus, um einen Weg zu bereiten. Beim Vater gibt es viele Wohnungen und viele andere Sachen mehr. Also Christus garantiert uns gleichsam, das Leben endet nicht im Grab, sondern das Leben hat das Ziel, beim Vater zu sein. Und ich deute immer diese Wohnungen eigentlich die Herzenskammer des Vaters. Und wenn Jesus auch sagt, ich sehne mich danach, ich gehe euch voraus und ich sehne mich danach, dass ihr dort seid, wo ich bin, heißt es, Jesus möchte alles daran setzen, dass wir Menschen auch bei ihm sein werden. Das besiegelt er mit dem Kreuz. Das ist sein Garantiesiegel, sage ich mal. Wie das Leben nach dem Tod aussieht, da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Erfahrungen.
Es gibt auch so Erfahrungsberichte, dass Leute also meinen, sie wären tot gewesen und erzählen dann irgendwelche Erlebnisse. Sind das jetzt Träume?
Die sogenannten Nahtoderlebnisse, da sind sehr viele sehr gut dokumentiert, sehr eindrücklich. Für die Kirche ist es so, dass wir wissen, dass nach dem Tod die Seele weiterzieht. Wir kennen ja, die Kirche ist ja aufgeteilt in die drei Gruppen derer, die hier auf der Erde leben, der sogenannten streitenden Kirche. Dann der Kirche, wo die Verstorbenen ohne ihren Leib sind, sagen wir mal, aber noch nicht im Himmel. Die sogenannte leidende Kirche, da beten wir auch in jeder heiligen Messe dafür. Und dann die glorreiche Kirche, das heißt die Menschen, die schon im Himmel sind. Und diesen Weg, Begleitung in dieser Zeit zwischen den Leib nicht mehr haben und in den Himmel kommen und dann später auch mit der leiblichen Auferstehung, die wir geschenkt bekommen, da ist ein Prozess, ein Weg, den wir im Gebet begleiten können.
Vielleicht ist es ja auch so, dass die Menschen sich einfach klar machen sollten, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und so wie sie, wenn ein Kind stirbt, sind die Eltern ja häufig auch so, dass sie am liebsten mitgehen würden. Weil sie das Gefühl haben, wenn ich mitgehe, bin ich bei meinem Kind. Da ist irgendwie so ein natürliches, da geht es ja weiter. Denn sonst würde es ja keinen Sinn machen, mitzugehen.
Ja, ich erlebe sogar manchmal, dass Eltern bereit sind zu sagen, lass mich lieber sterben als das Kind. Und da spürt man auch so nochmal, was es bedeutet, dass Christus für uns stirbt. Weil Christus sagt, ich möchte lieber für deine Sünde sterben, als dass du wegen deiner Sünde ewig stirbst und dann nicht mehr bei mir bist. Also das ist ganz beeindruckend. Und Es gibt zwei sehr schöne Begebenheiten, weil wir Menschen ja immer diskutieren, wie wird das Leben nachher sein und wie wird es zwischendrin sein. Und ich weiß es und ich habe diese Erfahrung gemacht. Es gibt eine Erfahrung von Franz von Sales, der mit einem Freund diskutiert und auch darüber nachdenkt. Und die ausmachen, derjenige, der als nächstes stirbt, bittet Gott, dass er dem anderen, der zurückbleibt, sagen kann, wie es aussieht. Und der Freund von Franz von Sales stirbt und nach wenigen Tagen mit einem Riesengetöse kommt er also, als Franz von Sales abends schläft, in dieses Zimmer und sagt nur zwei Worte, totaliter, aliter, völlig anders. Das heißt also, wir können als Menschen mit unseren Worten eigentlich nicht beschreiben, was da losgeht. Wir wissen nur, dass wir, ich sage es jetzt mal, wir Gepäck mitnehmen, Hass, Ärger, Besitz greifen wollen, nicht loslassen wollen, all diese Dinge, die nehmen wir, haben wir bei uns, Probleme, und die sind nicht gelöst dadurch, dass wir aus unserem Leib heraus sind, sondern diese Emotionen oder diese Entscheidungen tragen wir mit uns. Und die zweite Geschichte, die ich noch gerade schnell erzählen will, ist die, das zeigt doch eins weiter, wie schön es ist, heilige Franziskus von Assisi, der durfte mal einen Ton des Himmels hören. Und er sagte, wenn er noch einen zweiten Ton gehört hätte, wäre er vor Glückseligkeit gestorben. Und das finde ich unbeschreiblich beeindruckend. Also das Ziel, wo wir hingehen, ist eigentlich diese Glückseligkeit und Herrlichkeit Gottes, die wir überhaupt nicht beschreiben können, weil sie so schön ist. Und aber weil es so schön ist, wir gleichsam uns darauf bereitet werden müssen, jetzt hier, aber auch vielleicht in der Zwischenzeit, um dieses Schöne überhaupt anzunehmen.
Nach all dem, was Sie jetzt gesagt haben, ist es ja ungeheuer tröstlich zu wissen, dass es eigentlich so schön ist, zu sterben oder in den Tod, also oder so schön ist, was uns nach dem Tod erwartet. Um jetzt nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, wie man jemand richtig in den Tod begleitet. Also was muss man konkret tun? Was alles muss geschehen?
Also der Zuschauer fragt ja, wie er seine Verwandte in den Tod begleiten kann. Und ich denke, dass die Kirche natürlich die Sakramente uns schenkt. Das heißt, dem Sterbenden nahezubringen, dass Christus als der Heiland die Sakramente der Krankensalbung uns spenden will. Das heißt, als Stärkung in der Krankheit. Für jeden Kranken auch, aber auch wenn es dann tatsächlich ans Sterben geht, dieser Übergang, der ja oft wirklich sehr schwierig ist, körperlich, dann Christus begleitet in den Sterbesakramenten, durch die Krankensalbung und durch die Heilige Kommunion und durch die Beichte. Ich erlebe es sehr häufig, dass Sterbende, die lange nicht sterben können, wenn die dann gebeichtet haben, oft sehr viel leichter ihren Weg gehen können auch.
Für den Sterbenden und die Verwandten oder die Begleitenden. Es ist doch sicher sehr hilfreich zu beten.
Ja, da kommt es natürlich sehr darauf an, wie die Gewohnheit des Lebens vorher war. Ich erlebe Menschen, die kaum mehr des Betens mächtig sind. Daher, da ist es sicherlich hilfreich, zum Beispiel immer wieder Stellen auch aus der Heiligen Schrift vorzulesen oder zu erzählen, die Zukunft, die Verheißung nach dem Leben, für das Leben auch benennen oder auch Psalmen. Und für Menschen, die das Beten einüben können oder in dem Gebet geübt sind, ist es natürlich herrlich, wenn mehrere miteinander beten. Mhm. Das ist für alle beide Seiten tröstlich, für die jemanden ziehen lassen und für den anderen, der vorausgeht und die anderen noch eine Zeit zurücklässt. Wir haben das in den Gemeinden früher sehr häufig gehabt und auch manchmal jetzt noch, dass dann auch Nachbarn kommen, die Familie sich versammelt, dass es wichtig ist, häufig auch sehr wichtig, miteinander drüber zu sprechen, dass der Tod jetzt da ist, sich zu verabschieden, zu versöhnen, Dinge zu regeln, die so im menschlichen Bereich sind. Aber ich halte es am wichtigsten häufig für die Versöhnung zwischen den Menschen, die da sind, aber auch noch zwischen Gott und den Menschen. Daher ist der Priester sicherlich für jemanden, der nicht Ja, also ich denke, es ist wichtig, den Priester zu rufen, dass der auch da seinen Dienst tun kann.
Ja, das denke ich mir auch. Ich weiß zum Beispiel, es gibt eine ganze Reihe, nicht nur Katholiken oder Gläubige, sondern auch Menschen, die vielleicht vom Glauben abgekommen sind, die aber dann in diesen letzten Tagen oder auch Stunden vor dem Tod eine unglaubliche Erleichterung erfahren, wenn ein Priester da ist, der mit ihnen spricht, der mit ihnen betet. Das habe ich auch ganz persönlich bei Freunden erlebt.
Ja, also je wahrhaftiger und je ehrlicher und je offener so ein Gespräch sein kann unter der Familie, aber auch mit dem Priester, halte ich das für sehr, sehr hilfreich.
Wir müssen zusammenpacken, Pater Hubertus. Die Zeit ist wie immer schnell umgegangen. Übrigens haben wir doch eben über das Loslassen gesprochen. Ich weiß, dass Sie Schokolade in Ihrer Tasche haben und da müssen Sie jetzt loslassen, weil ich möchte etwas davon haben. Die können wir auf dem Rückweg essen. Also ich habe nichts dagegen, auch Schokolade im Stehen zu essen. Aber es ist ja auch erstaunlich, dass viele Menschen, wenn sie dann sterben, obwohl sie vorher vielleicht auch gesagt haben, ich glaube nicht, trotzdem spüren, dass Gott auf sie wartet.
Ja, und das ist ja die unbeschreibliche Chance von Krankheit. Also das sage ich jetzt als Gesunder natürlich relativ leicht. Aber die Chance der Krankheit ist ja die, dass wir in dieser Not, in diesem Leid wirklich Christus begegnen. Und dadurch andere Dinge, die uns vorher so wichtig gewesen sind und nach denen wir uns nachgehäkelt haben, zweitrangig werden, weil dann plötzlich das Eigentliche wichtig wird. Daher ist es auch ein Wahnsinn, wenn wir sagen, von Euthanasie oder Leuten zu helfen, schneller zu sterben, ist aus ethischen Gründen völlig abzulehnen. Das lehnt die Kirche auch immer ab. Und aber auch aus diesem Grund, sage ich jetzt mal, weil der Mensch dadurch nicht die Bereitung, die er durch die Krankheit und sein Erleben hat, auch bekommt.